Potenzial Technologie.
Als Söldner des 21. Jahrhunderts unterstützt er internationale Konzerne und mittelständische Unternehmen in der Restrukturierung, strategischen Neuausrichtung oder bringt sie in Krisensituationen wieder auf Kurs. Anis Ouyahia verantwortet in den letzten 15 Jahren über 70 Mandate für 25 global operierende Unternehmen in 14 Ländern gemäß seiner Handlungsmaxime Delivering Results. Darüber hinaus arbeitet er als Mentor für talentierte Führungskräfte und trainiert Manager unterschiedlicher Unternehmensfunktionen in Verhandlungskonzepten und Strategien. Im Rahmen eines europäischen Wettbewerbs eines weltweit publizierenden HR-Magazins hat Anis im Januar den Interim Management Service Award 2025 erhalten. Willkommen im Capricorn Connect Podcast, Anis Ouyahia. Freut mich, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Anis, ich beginne mal gerne die Frage in unserem Podcast und frage meine Gäste, wie bist du das erste Mal in der digitalen Welt angekommen? Kannst du dich daran noch erinnern?
Sehr gut sogar. Anfang der 80er Jahre mit dem Commodore C64, wo man dann die ersten eigenen Spiele entweder auf der Datasette oder im PC mit Pac-Man gespielt hat. Hinzu kam ein paar Jahre später das Nokia 1100, genannt auch der Ziegelstein von seiner Größe. Wobei das Akku war aber im Vergleich zu heute durchaus länger haltbar. Und dann war ich der stolze Besitzer in meinem ersten Unternehmen, nachdem ich fertig war mit dem Studium, das war damals noch das C-Netz der Deutschen Telekom. Ich hatte das erste Telefon im Auto auf Basis dieses C-Netzes. Allerdings, da war auch noch ein sehr schwerer, mindestens 3 Kilo schwerer Koffer mit dabei zu tragen. Aber ich war sehr stolz drauf. Und das waren die Anfänge über diese drei Themen. Kann ich mich sehr gut erinnern.
Anis, du bist ja jetzt schon seit doch einigen Jahren erfolgreich als Interim-Manager unterwegs, aber auch sehr international unterwegs. Was hat dich denn motiviert damals? Ich habe dich ja auch damals kennengelernt, als du dich gerade, ich erinnere mich noch, ja, sehr enthusiastisch selbstständig gemacht hast. Was hat dich denn motiviert, dein eigenes Unternehmen zu gründen damals?
Das war ein Prozess. Und zwar, ich war Projektmanager, habe größere angefangen als kleiner Junior-Projektmanager bis zum globalen Projektmanager mit mehr Verantwortung, größeren Teams. Und dann kam ich zu einem Zeitpunkt, wo ich dann irgendwann mir mal selbst die Frage stellte, wo soll die Reise weiter hingehen? Möchte ich weiter eine Führungskraft werden oder möchte ich die Kompetenz, die ich im Projektmanagement für mich aufgebaut habe, zu meinem eigenen Nutzen noch weiter vorantreiben. Und da kam der Schlüssel 2008, 2009, mich selbstständig zu machen, aufgrund dieser Eigenerkenntnis.
Und was macht denn ein Interimsmanager genau?
Das ist eine sehr gute Frage. Interimmanagement per se ist ja der Begriff einer, ich würde es mal einfach salopp ausdrücken, ohne es zu disqualifizieren, ist der Freelancer auf Management-Ebene. Das bedeutet, es kommt ursprünglich aus den Niederlanden, Anfang der 70er Jahre. Und auf Management-Ebene wird eben zu einem bestimmten Mandat, einem bestimmten Auftrag, wo es auch nicht sehr viel Zeit gibt, in einem bestimmten Zeitraum, innerhalb eines bestimmten Budgets muss ein Problem gelöst werden, wo der Auftraggeber, eben das Unternehmen, wenig Ressourcen eigene zur Verfügung hat, als auch das sehr schnell realisieren muss. Und dann holt es sich das Management-Know-how in der Funktion und in der Erfahrung der Branche meistens auch noch notwendig von außen. Und ich löse das Problem hoffentlich so, wie sich der Kunde wünscht.
Was könnte denn so ein Problem sein oder so eine Situation? Sind das dann Krisensituationen, Turnaround-Situationen? Kannst du mal da ein paar Beispiele nennen?
Ja, das kann sehr vielfältig sein. Einerseits, wie du es erwähnt hast, durchaus Krisensituationen, wo das Unternehmen in diesem Moment sehr schnell handeln muss und keine Zeit hat, seine entweder beispielsweise in der Produktion zu effizienter zu gestalten, im Falle der Verlagerung bleiben wir bei der Produktion, in andere Gegenden, Regionen oder Länder zu verlagern oder sich zu verkleinern. Das kann auch sein. Oder was vielfach auch noch das Thema ist, gerade jetzt im Rahmen der Informationstechnologie und der künstlichen Intelligenz, dieses in seine Geschäftsprozesse zu integrieren. Und das natürlich nicht nur lokal, sondern auch international. Also es ist in der Regel sehr viel vielfältig. Ein Schwerpunkt, den ich aber deutlich beobachte, ja, und das ist auch insbesondere in der jetzigen Zeit, wird sehr stark nachgefragt, die Restrukturierung. Das können gesamte Unternehmen sein, von der Größe vom kleinen bis zum mittelständischen Unternehmen, als auch einzelne Bereiche.
Mhm. Du hast ja auch im Pharmabereich Erfahrung, Medizintechnik. Jetzt ist KI natürlich das große Thema. Was für einen Einfluss hat denn KI auf gerade diese Branche Medizintechnik und Pharmaindustrie?
Einen sehr großen. Im pharmazeutischen Bereich, insbesondere in der Forschung und Entwicklung, bis zum marktfähigen Produkt, Medikament, was dann verkauft werden kann von dem pharmazeutischen Unternehmen in den Apotheken, über den Großhändler. Und dort wird künstliche Intelligenz insbesondere, ich kann ein Beispiel nennen, eines meiner Kunden, der zu den Top 10 der pharmazeutischen Unternehmen global gehört, hat einen Forschungsschwerpunkt mit der University of Cambridge in England, wo sie die einzelnen Phasen der klinischen Studien, Phase 1, 2 und 3, mithilfe der künstlichen Intelligenz reduzieren von der Zeit her und insbesondere die Investitionen, die über alle drei klinischen Studien laufen und die bis zur Marktfähigkeit eines Produktes anfallen, deutlich reduzieren können. Und die ersten Ergebnisse zeigen ganz klar, dass mit Potenzialen bis zu 50% an Reduktion der Zeit für ein marktfähiges Medikament bis hin zu den Investitionen deutlich gerechnet werden kann. Und was man nicht vergessen darf, ein ganz wichtiger Punkt, sind die Nebenwirkungen und Risiken eines Medikamentes. Die können deutlich auch noch reduziert werden durch künstliche Intelligenz, indem man im Grunde genommen die gesamten Nebenwirkungen, die es potenziell dann immer noch gibt, auch noch weiter reduziert innerhalb der Forschungszeit. Und das hat für viele forschende pharmazeutische Unternehmen einen sehr großen Vorteil.
Also unglaubliche Innovationskraft, Effizienzsteigerung,
absolut.
Produktivitätssteigerung.
Und vor allen Dingen die Sicherheit dann im Ergebnis für den Patienten mit weniger Risiken und Nebenwirkungen und natürlich auch für den Geldbeutel, einerseits für den Staat und die Krankenkassen, andererseits für den Kunden dann selbst, für dieses Medikament in bestimmten klinischen Bereichen.
Also genau. Win-Win-Situation praktisch für alle.
Also das kann man das kann man auch so ausdrücken. Ja, das ist so.
Du bist ja in Deutschland aufgewachsen, bist ja dann in die Schweiz gekommen. Ja, es waren jetzt auch schon, ist auch schon ein paar Minuten jetzt her. Und mich würde mal interessieren, wie hat dich denn die Schweiz geprägt?
Eine sehr gute Frage. Das ist mittlerweile ja auch schon 17 Jahre her, im April 2007. Ging ich in die Schweiz, hatte aber nicht erwartet, dass es daraus 17 Jahre werden, sondern wie in meinen anderen internationalen Aufenthalten mit 2 bis 3 Jahren vielleicht gerechnet. Aber ein wesentlicher Bestandteil war die enorme Liberalität und Freiheit in diesem Land, die nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich spürbar ist, insbesondere auch in den Köpfen, von den Nachbarn, von Freunden und mit dem Miteinander. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht auf der einen Seite und mich auch sehr viel daran erinnert, im Vergleich, wo man dann selbst herkommt. Und das hat mich eigentlich damit im Ergebnis damit überzeugt, auch hier möchte ich dann eigentlich noch weiterbleiben, wenn ich dann darf.
Kannst du denn noch ein Beispiel nennen für diese Freiheit oder dieses freiheitliche Gedankengut, was deiner Meinung nach ja hier in der Schweiz existiert. Kannst du da vielleicht mal ein kleines Beispiel nennen?
Naja, vielleicht sogar 2, wenn du erlaubst. Das eine insbesondere 2009 habe ich mich selbstständig gemacht. Da lebte ich mittlerweile schon 2 Jahre in der Schweiz. Und durch Gespräche mit Unternehmern, Freiberuflern und mit der Beschäftigung des gesamten wirtschaftlichen Systems in der Schweiz, wie wenig kompliziert und unbürokratisch es ist, sich mit einer Idee selbstständig zu machen und es sogar eher ganz im Gegenteil gefördert wird, das hat mich, glaube ich, auch dazu motiviert, mich selbstständig zu machen. Und auf der anderen Seite, der zweite Punkt, der mich immer sehr beeindruckt hat, ich kann es noch nicht, dazu fehlt mir die Schweizerische Staatsbürgerschaft, um dann abstimmen zu können, wenn selbst bis auf der Gemeindeebene von den Bürgern, und ich sage freien Bürgern und dem sogenannten Souverän, abgestimmt werden darf, ob dort eine Straße beispielsweise gebaut werden soll oder nicht, ob gewisse Plätze zusätzlich gebaut werden sollen, wie Kindergartenplätze, Schulen, sportliche Aktivitäten ausgebaut werden sollen, investiert werden sollen. Das hat mich beeindruckt. Das kann tatsächlich jeder einzelne Bürger ab dem 18. Lebensjahr mitentscheiden, nach seinem Gewissen, wie er dazu steht. Und danach richtet sich auch die Politik und der Staat. Das finde ich sehr beeindruckend. Und mit Verlaub, das wird immer wieder vergessen, das ist meine Erkenntnis, das ist der einzige Staat auf der Welt, die Schweiz, die dieses System tatsächlich praktiziert, diese freiheitliche Direktdemokratie bis zu dem einzelnen Bürger, bis zu seinen Notwendigkeiten, die ihn betreffen, durchführt. Und das beeindruckt.
Ja, man lernt das auch erstmal zu schätzen, wenn man dann mal im Ausland gelebt hat, außerhalb der Schweiz, denke ich.
Genau, absolut, weil man dann ständig ja diesen Vergleich hat, wie war es, wo komme ich her, was erlebe ich gerade? Und das führt im Unterbewusstsein eigentlich immer wieder dann zu der Erkenntnis, welche Vorteile und unglaublichen Nutzen man selbst gerade hat.
Ja, noch eine Dankbarkeit natürlich. Ja.
In der Tat. Doch, mit auch, natürlich.
Anis, erlaub mir einen kleinen Schwenker zu machen. Mhm. Ich würde gerne mal auf das Thema Rekrutierung von Kandidaten kommen. Das ist natürlich ein Thema, was uns bei Capricorn Connect sehr beschäftigt. Was sind denn deine Erfahrungen jetzt? Du hast ja viel mit Konzernen gearbeitet, mit internationalen, mit Mittelständlern und hast viel Talente auch kennenlernen dürfen. Was sind denn die Herausforderungen heutzutage bei der Rekrutierung von guten Talenten?
Das ist sehr interessant, denn ich muss dazu vorwegnehmen, ich habe ja auch 3 Kinder, die im Erwachsenenalter sind und gewisse Diskussionen in ihrem Wechsel und ihren Zielen führt natürlich auch immer dazu, wo ich dann selbst meine Überzeugung auch aus dem Beruflichen heraus.
Gibt es auch Tipps deinen Kindern?
Ich versuche es, Ratschläge, besser gesagt. Und ich muss einfach mal sagen, aus meiner Erfahrung und zu deiner Einleitung her, die 3 wichtigsten Kriterien, und wozu ich auch zu der Überzeugung gekommen bin, die man heutzutage benötigt, um gewisse Positionen, unabhängig welcher Branche, unabhängig welcher Unternehmensgröße, unabhängig von dem Land, mitbringen sollte, sind zum einerseits die Sprachen. Man sollte fließend Sprachen beherrschen. Und dazu gehört für mich in der Basis Deutsch natürlich und die englische Sprache. Dass man die beherrscht als Basis, ist, glaube ich, eine Voraussetzung. Und dann denke ich noch eine weitere, hat immer den großen Vorteil, weil mit Sprachen und in der Rede kann ich mich gut unterhalten, kann ich kommunizieren und kann ich mich auch in gewissen schwierigen Umfeldern immer gut abstimmen beziehungsweise mich mit den Menschen auch unterhalten. Das zweite ist die Internationalität. Ich denke, es ist wichtig, gerade für die jungen Schülerinnen und Schüler und vor allen Dingen dann im nächsten Verlauf Studenten und Studentinnen, eine gewisse Internationalität aufzuweisen, unabhängig davon, wie lange oder was jetzt im Speziellen. Aber man hat man hat die Welt schon mal gesehen. Man weiß, wie es funktioniert, auch in anderen Ländern, ohne nur, ich sage mal, medial das Internet nachzufragen oder Google, wie es im Land aussieht, sondern das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, vielleicht sogar auch schon durch dann Praktika, entweder als Werkstudent oder auch vorher, bevor ich angefangen habe zu studieren, mit einer Ausbildung im Ausland, 2, 3 weitere Jahre nach der Ausbildung absolviert zu haben, dann habe ich auch gewisse Ergebnisse vorzuweisen. Nebst meiner Sprachfähigkeit und meiner Internationalität. Und dann denke ich, hat man selbst in schwierigsten Branchen und sehr hart umkämpften Positionen immer gute Chancen. Mhm.
Bezüglich der dritten Sprache, würdest du da auch einen Ratschlag geben, auf eine bestimmte Sprache zu fokussieren? Also Französisch, Italienisch, Mandarin?
Das fällt mir natürlich schwer, weil ich kann natürlich aus meiner Zeit, meiner Welt, nur vielleicht meiner Erfahrung dort sprechen. Da war es natürlich immer in der Wahl Spanisch oder Französisch. Ich habe dann Französisch gewählt. Heutzutage, und das hatte ich dann auch ab und zu in der Diskussion meiner Kinder, und es wird immer mehr, ist meine Vermutung, es wird auch immer stärker, ist das Mandarin, ist Chinesisch. Und darauf sollten wir uns einstellen, dass das immer weiter, immer mehr in den kommenden Jahren, in der nächsten Generation, so einen weiteren Ausblick mag ich nicht geben, aber es wird mehr werden, weil wir doch auch immer mehr dort in Kontakt treten werden.
Gibt es denn irgendetwas, was Unternehmen heutzutage tun sollten, um auch attraktiv für Mitarbeiter zu bleiben? Oder was sollten Unternehmen denn genau tun? Fällt dir da irgendetwas ein?
Ja, was mir meistens aufgefallen ist, sind eigentlich im Grunde genommen zwei Dinge. Weniger zu kommunizieren, was sie alles können, was sie alles haben und was sie alles zur Verfügung stellen, sondern auch tatsächlich es realisieren und durchführen. Da möchte ich das Beispiel nennen, insbesondere die Weiterbildung, das quasi das Personal Development für die Mitarbeiter. Welche Karrierechancen, welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten haben sie innerhalb des Unternehmens? Auch durchaus vielleicht andere Bereiche zu wechseln, die vielleicht nicht die Ursprungsbereiche sind, aber aufgrund der Funktion des Mitarbeiters und des Know-hows wichtig wären. Und das Zweite, was nebst der Flexibilität und der Weiterbildung kommen sollte, denke ich, ist der Bereich, den Mitarbeitern auch die Flexibilität zu geben, wo sie arbeiten wollen. Das sage ich jetzt so einfach, das ist natürlich nicht immer für jedes Unternehmen, gerade produzierende Unternehmen, nicht immer sehr einfach, das stimme ich auch zu. Nur für gewisse Funktionen und Positionen ist es aus meiner Sicht, und das habe ich auch schon persönlich erlebt, unwichtig, wo ich sitze und wie lange ich an einem Ort sitze, wo ich manchmal den Eindruck habe, man guckt darauf, Hauptsache er sitzt, er oder sie sitzt da und möglichst lange, sondern auf das Ergebnis kommt es an. Und ob die Ressource, also der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, dieses Zuhause erledigt. Ich sag's mal etwas provokativ, am Strand auf Mallorca oder im Büro. Das ist für mich eigentlich irrelevant. Sie wird gemessen an dem Ergebnis.
Also Flexibilität des genau. Arbeitsplatzes ist wichtig, Fortbildungsmöglichkeiten den Mitarbeitern bieten. Gibt es denn etwas, worauf denn auch Kandidaten achten sollten, um auch fit im Arbeitsmarkt zu bleiben oder attraktiv im Arbeitsmarkt?
Ja, mit Verlaub, da möchte ich darauf hinweisen, eigentlich weniger darauf achten, auf eine Work-Life-Balance einzufordern beim Unternehmen, beim potenziellen Auftraggeber, sondern tatsächlich danach zu schauen, inwieweit kann das Unternehmen, ist es flexibel, wie ich erwähnt habe, im Rahmen der Arbeitsergebnisse, wie ich sie liefere, respektive woher ich sie liefere. Und was ist in der Verantwortung meiner Funktion machbar? Und eben, wie du gesagt hast, welche tatsächlichen Fortbildungs-, Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten habe ich? Und da sollte dann der Kandidat oder die Kandidatin drauf mal durchaus mal einfordern, ob es da mal Referenzen oder Beispiele gibt in einem Bewerbungsgespräch. Denn häufig von der Personalabteilung wird dann ja erwähnt, und wir haben diese Weiterbildungsmöglichkeiten und wir können sie dorthin bringen in der Karriere, dann könnte man durchaus mal fragen, das klingt sehr interessant, das finde ich sehr spannend, haben Sie mal ein paar Beispiele, können Sie mal etwas an konkreten Mitarbeitern einfordern. Und dann wird das spannend, was dann geliefert wird.
Also proaktiv sein und vielleicht genau. Im ersten Gespräch nicht gerade nach Ferien fragen, das wäre auch ein Ratschlag.
Die sind ja meistens gesetzlich geregelt, aber was ich persönlich schon erlebt habe, wie ich es anfangs erwähnte, das Thema Work-Life-Balance und ob man Sabbatical genehmigt und solche Dinge, ich glaube, die sind in vielfach in Bezug auf was gewünscht und nachgefragt wird, auf die Kompetenz des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin, erstmal, glaube ich, nicht so im Vordergrund.
KI verändert ja die Welt. Welche Jobs deiner Meinung nach werden wegfallen, welche bleiben und welche werden neu geschaffen?
Oh, das ist ein weites Feld, ein großes Thema. Ich denke, das würde ich in so zwei Themenbereiche aus meinem vorhandenen Wissen und meiner Einschätzung heute, ohne dass ich dort in irgendeiner Form ein KI-Experte bin und das auch betonen möchte, erwähnen. Das eine, was ich glaube, wo auch heute ja schon in vielen Unternehmen KI eingesetzt wird, sind sich wiederholende, iterative und geringkomplexe, das mag jetzt vielleicht kein IT-orientierter Mensch hören, weil ich sage, komplex, gerade dafür ja KI. Ich meinte rein von der Tätigkeit her, insbesondere buchhalterische Themen, Lagerkapazitäten, Transportprozesse, all diese ganzen Aktivitäten und ja, auch Menschen, die da in diesen Prozessen arbeiten und mit zu tun haben, die werden doch sukzessive auch dann ersetzt. Und vielleicht sogar, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, man sollte das sich gut überlegen in dem Punkto, gerade in Weiterbildungsmöglichkeiten, gerade Lehrer. Das mag sich vielleicht jetzt sehr verrückt anhören, aber die Thematik, dass eine Weiterbildung in persona erfolgen muss, physisch an einem Ort für N Schüler oder Schülerinnen und die daran interessiert sind, das mag ich in der Zukunft, glaube ich, ein wenig bezweifeln. Da wird sich auch deutlich was ändern. Für bestimmte Themen ja, also Projektarbeiten, oder? Aber für grundsätzliche Themen, die zu lernen gilt, seien es Sprachen, Mathematik, ob es dort den Menschen noch geben muss zukünftig, würde ich mal in Frage stellen.
Also Wissenstransfer sozusagen.
Guter Punkt. Eben. Wissenstransfer, Wissensvertiefung, Erweiterung, all diese Themen müssten aus meiner Sicht oder würden sich deutlich reduzieren durch den Einsatz gewisser Technologien, also künstlicher Intelligenz, um dieses Wissen für die, die es möchten, entsprechend anzuwenden.
Und genau. Welche werden neu geschaffen? Wo siehst du da noch Potenzial für die Zukunft?
Ja, wo ich dort, und das sehe ich so ein bisschen im Hinblick auf meine Tätigkeit oder wo ich ja herkomme, das Projektmanagement, die Projektarbeit. Dort wird sicherlich auch, will ich nicht sagen, gar nichts vorkommen, aber dort wird mit unterschiedlichen sogenannten KI-Applikationen zur Erstellung eines Projektes, zur Durchführung eines Projektes, zur Kontrolle eines Projektes von gewissen Details benötigt. Und die werden auch dann eingesetzt und diese Fähigkeiten muss man auch mehr und mehr ausbauen, dass man diese verschiedensten Applikationen im Projekt, nehmen wir mal zum Beispiel nur ein internationales Bauprojekt, auch einsetzen kann. Nichtsdestotrotz, ein Projekt ist ja ein etwas sehr zukunftsorientiertes Thema. Das heißt, ich weiß heute noch nicht, wie der Verlauf und das Ergebnis in 2-3 Jahren tatsächlich wird. Ich habe natürlich das Ziel und die Wünsche des Kunden und des Auftraggebers, nach denen ich dann das versuche zu erstellen. Aber all die Themen, die auf dem Weg mit den internationalen Ressourcen, mit den internationalen Mitarbeitern, mit den Technologien, mit den Unwägbarkeiten, mit den Risiken, mit den Fehlern, mit den Änderungen, die erfolgen, das kann ich von vornherein sehr, sehr schlecht oder fast gar nicht einschätzen. Und ich denke, gerade diese Projektarbeit auf diese zukunftsorientierten Ergebnisse mithilfe bestimmter Applikationen, die wird deutlich mehr werden, weil dort werden ja, Know-how gesucht, was unter Anwendung verschiedenster Applikationen dann diese komplexen Projekte realisieren kann. Seien es Infrastrukturprojekte, seien es Supply Chain Projekte, seien es Restrukturierungsprojekte mit sehr vielen unbekannten Größen und Variablen. Da bin ich mir nicht sicher, ob das so schnell geht in der KI.
Das heißt, der Mensch wird immer noch gebraucht, aber man hat diese tolle Technologie, die einem auch unterstützend helfen kann.
Absolut. Nehmen wir mal ein Beispiel. Das gesamte Thema, nehmen wir nochmal das Risikomanagement in Projekten, die ich entweder durch meine Erfahrung oder durch verschiedene Gespräche mit Hilfe von Excel-Tools versuche zu managen mit gewissen KI. Applikationen einer Software, die systematisch für ein Infrastrukturprojekt, für ein Restrukturierungsprojekt Risiken von vornherein schon definieren kann hinsichtlich des Eintritts, ihrer Wahrscheinlichkeit und ihrer möglichen Schadenshöhe und Größe. Das wird sicherlich helfen und das muss man aber auch zum gewissen richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, im richtigen Kontext einsetzen können. Und das bedeutet, diese Qualifizierung und diese Anwendung, die wird mehr und mehr gefragt, dass man eben diese Komplexität mit Hilfe der KI, nicht nur mit Hilfe der KI, lösen kann.
Mhm. Anis, ich hätte jetzt noch ein paar Fragen bezüglich deiner Persönlichkeit, damit unsere Zuschauer auch dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Mhm. Und zwar, was denn deiner Meinung nach deine Superpower, der Bereich, in dem du dich ist ein bisschen vielleicht besser als andere siehst?
Das ist eigentlich grundsätzlich eine sehr schwere Frage, denn man neigt ja, zumindest ich, nicht häufig dazu, sich so schnell selbst zu bewerten oder zu evaluieren. Blicke ich auf manchmal zurück, und das sind jetzt gut 30 Jahre oder etwas mehr, der beruflichen und selbstständigen Phase, würde ich einmal sagen, im Wesentlichen, wo es auch Studien gibt, ist das Durchhaltevermögen, im amerikanischen Englisch Grit genannt. Wir kennen es im britischen Englisch Endurance. Das ist ein sehr wichtiger Faktor für das, was ich tue, dass ich eine gewisse Durchhaltevermögen oder Stamina dazu entwickle. Dann gepaart mit einem sehr starken Willen, der vielleicht schon für andere manchmal durchaus sehr krankhaft erscheinen kann. Und das Dritte, wenn ich das auf mich beziehen würde, was ich aber auch erst über die Zeit, über die letzten Jahre gelernt habe, die Geduld. Und ich denke, so zusammengefasst, dann kommt man dann, erreicht man dann auch die Ziele oder die Meilensteine im Leben, beruflich und privat, die man sich dann gesetzt hat.
Dieses Durchhaltevermögen oder Grit oder Resilienz, wie man es jetzt auch nennt, hast du das schon immer gehabt oder woher kommt das? Hast du das angeeignet im Laufe der Zeit?
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Durchhaltevermögen oder Grit und Endurance, sprich diese Kraft, unbedingt jetzt gleichgesetzt werden kann mit dem sehr inflationär genutzten Wort Resilienz. Sicherlich, sie spielen zusammen, allerdings in einem anderen Kontext. Ich würde einfach mal sagen, ich hat vielfach damit zu tun, sicherlich wie der eigene Charakter ist, inwieweit man einen eingeschlagenen Weg, ein für sich gesetztes Ziel nicht sofort wieder ändert oder sagt, das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu viel, das dauert mir zu lange, sondern sich auf den Inhalt dieses Zieles, also warum tue ich das und wofür ist es gut, also nicht nur ausschließlich privat, also beruflich, sondern auch privat, sich konzentriert, sondern tatsächlich dies einmal durchhält, bis man es erreicht hat, um dann zu der Erkenntnis zu kommen, ob es richtig oder falsch war, das Ziel. Die Erkenntnis kommt ja immer erst, wenn man es erreicht hat. Vorher ist es immer relativ schwierig. Und konkret würde ich sagen, kann ich das eigentlich gar nicht sagen, ob ich Beispiele nennen kann, anhand ich mich dessen orientiert habe dafür. Ich glaube, und das ist eben auch für jeden Selbstständigen und jeden Unternehmer die gleiche treibende Kraft, ist der eigene Wille, der eigene Charakter, der hinter dieser eigenen Idee steckt, diesen auch zu realisieren. Und das ist nicht eine Sache von ein paar Tagen, ein paar Wochen, sondern Monaten, sondern wenn nicht sogar Jahre. Und da denke ich, und hoffe, mit vielen gleich zu sprechen, was das betrifft.
Ja. Also ich spüre auch ein großes Warum ist dahinter.
Das, warum ich das tue?
Ja, du hast ja vorhin gesagt, warum, wofür ich das tue. Ja.
Verzeihung, absolut. Denn mit der Beantwortung dieses Warums, nur dann, wenn ich dementsprechend eine vernünftige und für mich auch valide Antwort und Verhalten dahinter legen kann, beantworten kann, dann kann ich auch, dann fühle ich mich auch motiviert, es weiterzumachen. Mhm. Bis zum Ende oder bis ich es erreicht habe.
Gibt es eine bekannte Persönlichkeit, die du besonders bewunderst oder mehrere und auch warum?
Ja, in der Tat. Hat auch mit dem Wort Endurance tatsächlich zu tun. Es ist der englische Polarforscher Ernest Shackleton, der mit seinem Schiff, die auch Endurance hieß, in der Antarktis nach mehreren Forschungsreisen im Eis stecken blieb, mit der Gesamtbesatzung von rund 50 weiteren Forschern und Seeleuten. Und er hat 3 Jahre gebraucht, aus dem Eis in der Antarktis wieder zurück nach England zu kommen und hat es aber
geschafft. 3 Jahre?
3 Jahre. Und hat es aber dann geschafft, alle 30 am Ende, alle 30 noch Überlebenden von seiner Truppe, die er mit am Schiff war, zu retten. Es hat keiner im Grunde genommen dort sein Leben gelassen. Und damit ist auch der Ernest Shackleton, der unter anderem auch an Business Schools und Universitäten für das Durchhaltevermögen und die seine Vision und seiner Energie behandelt wird, dafür ist er auch eigentlich mehr berühmt geworden als für seine Polarforschungsergebnisse, weil er hat es entgegen jetzt Roald Amundsen, der norwegische Polarforscher, nicht geschafft bis zum Südpol, aber wurde berühmt dadurch. Und das hat mir eigentlich gezeigt, wie sehr der eigene Wille und dieses Ziel erreichen und vor allen Dingen im Kontext der Verantwortung für andere, die damit ja dazugehörten, jemanden so angetrieben haben, dass es die Forschung, wo er jetzt gerade ist und was er vorhatte, völlig nebensächlich wurde. Und das hat man ihm auch Jahrzehnte oder bis heute hoch angesehen. Und ich kann nur das Buch empfehlen, Endurance, Ernest Shackleton, weil da kriegt man eine wesentliche Erkenntnisse daraus, was das bedeutet, Durchhaltevermögen und der Wille für positive Energie, auch vor allen Dingen für andere Menschen einzustehen. Da ist man sehr beeindruckt.
Spannend. Gibt es denn ein Leitbild, ein Credo, ein Motto, nach dem du lebst?
Das hat sich auch über die Zeit eher entwickelt. Im Englischen ist es relativ kurz, das bedeutet love it, change it or leave it. Der Ursprung ist aber ein Zitat von Goethe, der einmal gesagt hat, wenn ich eine Sache liebe und gerne tue, dann versuche ich sie auch zu ändern und anzupassen. Ansonsten lasse ich's. Und daraus wurde dann im Angelsächsischen dieses love it, change it or leave it. Und die hat für mich die Bedeutung so sehr gewonnen, Dinge zu betrachten und einfach auch mal zu sehen, die Dinge, die ich, von denen ich wirklich überzeugt bin, oder wie das Zitat ja auch im Englischen ausdrückt, die ich tatsächlich liebe. Und ich möchte jetzt tatsächlich auch dieses Wort mal gebrauchen, weil leider heutzutage wird es auch leider zu sehr inflationär genutzt, dass die Bedeutung des Wortes Liebe gar nicht mehr so im Vordergrund steht, sondern der Begriff, dass ich, wovon ich tatsächlich persönlich von meinem Herzen und meiner Überzeugung und von meiner Seele tatsächlich überzeugt bin, dann muss ich Dinge dort anpassen und einfach ändern, damit sie ja auch weiter für mich relevant sind. Ansonsten ist es völlig unnötig, Energie und Kraft in etwas reinzuschenken, wovon ich ja selbst gar nicht überzeugt bin und da sozusagen liebe. Und das meine ich nicht nur beruflich, sondern vielleicht auch ein guter Punkt fürs Private. Und dann entsprechend muss ich mich wie man so schon sagt, noch immer adaptieren und Flexibilität zeigen. Aber ich stehe dazu, weil es für mich eine Bedeutung hat. Und das hat mich eigentlich beruflich und privat eigentlich auch immer, hat mir geholfen.
Also Liebe und Leidenschaft, ist das für dich dann gleich zu setzen?
Könnte man sagen. es hat sicherlich eine unterschiedliche Ausprägung im jeweiligen im Kontext, wo ich das dann sehe, aber es ist tatsächlich so, meine Überzeugung als Interim Manager seit 2009, Unternehmen zu unterstützen und zu helfen, die für einen bestimmten Zeitraum zu einem bestimmten Problem eine bestimmte Unterstützung brauchen und ihre Hilfe benötigen, weil sie es nicht selbst generieren können, weil sie es auch nicht mehr selbst können. Das tue ich dann sehr gerne, das tue ich auch mit Leidenschaft. Und sicherlich ist da auch eine gewisse Liebe zu dem, was ich dort tue, dann dahinter. Das ist so.
Anis, Abschlussfrage, wie wird KI dein Leben in 2 Jahren verbessern?
Also, inwieweit, ob ich jetzt mit Verlaub mein persönliches Leben verbessern will, das mag ich jetzt nicht sagen oder weiß ich jetzt nicht so konkret und schon gar nicht in 2 Jahren. Ich bin einfach darauf sehr gespannt, wie es den Alltag von uns, sowohl im beruflichen, geschäftlichen als auch im privaten, so beeinflussen wird, indem wir dann da sehen, dass es doch etwas sehr Positives hat. Und worauf ich auch gespannt bin in der Zukunft, inwieweit wir dazu noch fähig sind, wie mit vielen anderen Dingen, die die Menschheit dann mal erschaffen hat, wo sie sagte, das ist so toll und wird uns so helfen, aber dann die Kontrolle darüber verloren hat, ob wir dann noch weiter die tatsächliche Steuerung und Kontrolle der künstlichen Intelligenz haben. Darauf bin ich am meisten gespannt.
Anis Bouyakhia, globaler Interimsmanager, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Anis, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg als Interimsmanager, persönlich, beruflich und in allem, was du dir wünschst. Und ich freue mich natürlich auf das nächste Gespräch.
Auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank. Ich danke dir. Vielen Dank, Jakob.
Capricorn Connect. Mensch, Potenzial, Technologie.